Lautsprechanlage.
Die Madres de Plaza de Mayo sind eine der ersten Gruppen, die gegen den argentinischen und später den globalen Neoliberalismus kämpfen. Ihre spezielle Geschichte begann vor 25 Jahren mit der argentinischen Militärdiktatur und dem Verschwinden von ungefähr 30.000 Menschen. In einem Gespräch mit dem Sozialwissenschaftler Ulrich Brandt versuchten wir herauszufinden, welchen Stellenwert diese Mütter von Argentinien für die Antiglobalisierungsbewegung haben. Aber zunächst ein kurzer Ausflug in die Geschichte Argentiniens.
Also um das historisch Besondere der Madres de Plaza de Mayo zu verstehen, muss man, glaube ich, das Spezifische der argentinischen Militärdiktatur verstehen. Der Putsch war im März 1976 und hat neben vielen Bedeutungen, glaube ich, zwei zentrale gehabt. Das eine ist die Durchsetzung des neoliberalen Modells. Das zweite Entscheidende war aber, und das ist, glaube ich, viel wichtiger dann für die Madres, dass es in Mitte der 70er Jahre ganz starke linke Bewegungen in Argentinien gab, die teilweise aus dem Peronismus kamen, die auch teilweise Guerillas herausgebildet hat, die Montoneros, die peronistische Guerilla. Und dass es offensichtlich ein relativ unhaltbarer Zustand war in Argentinien, der geprägt war von Gewalt, vor allem von staatlicher Gewalt. Die Triple A, die Alianza Argentina Anticomunista, die antikommunistische argentinische Allianz, war ein Paramilitär, die vom Staat gestützt wurde und die auch schon zu einer großen Verunsicherung im Alltag geführt hat. Aber auch die Guerillas haben da sicher ihren Teil zu beigetragen. Dann kam es im März 1976 zum Putsch und eine Besonderheit in Argentinien war, es gab ja in anderen Ländern bereits Militärdiktaturen um die Zeit, also in Uruguay, in Brasilien und in Chile. Das Spezifische war, dass die Militärdiktatoren sehr blutig agiert haben und dass vor allem die Linken mit der Methode des Verschwindenlassens immer stärker verunsichert wurden.
Vor dem Putsch war Argentinien geprägt vom Peronismus, der ab den 40er Jahren bis zur Militärdiktatur 1976 ein bestimmendes Phänomen war. Während des Zweiten Weltkriegs ging es Argentinien wirtschaftlich relativ gut, da es als florierendes Agrarland wichtiger Lebensmittellieferant für das zerstörte Europa war. Juan Domingo Perón war damals Arbeits- und Wohlfahrtsminister und setzte eine durchaus progressive Verteilungspolitik um. 1946 wurde er zum Präsidenten gewählt.
Der Peronismus basierte darauf, ein Umverteilungsbrett zu forcieren in den 40er, 50er Jahren, das den ärmeren Bevölkerungsschichten auch eine Integration in die Gesellschaft ermöglicht. Dann musste Perón fliehen, war lange im Exil. Es gab dann eine Phase der Redemokratisierung, in dem auch die Peronisten verboten waren, aber unter der Oberfläche hatten sie ihre Strukturen erhalten. Und Anfang der 70er Jahre, nach einer kurzen Militärdiktatur, ist dann Héctor Campora, der Vertreter von Perón, zum Präsidenten gewählt worden. Perón kam zurück aus dem Exil bei Franco und war wirklich kein Linker mehr. Der Punkt ist aber, dass der Peronismus immer verschiedene Strömungen hat. Er hatte eine sehr rechte Strömung, er hatte eine sehr staatsorientierte, korporatistische Strömung und er hat auch immer eine linke revolutionäre Strömung. Und die linken revolutionären Strömungen, also die peronistische Guerilla, hat immer noch gemeint, sie müssen den alten Perón davon überzeugen, dass man doch jetzt eigentlich Sozialismus machen sollte. Der Peronismus ist die einzige Erfahrung in Argentinien, in dem die breiten Bevölkerungsschichten überhaupt das Gefühl hatten einer materiellen, symbolischen, rechtlichen Inklusion in die Gesellschaft.
Die zweite Präsidentschaft Perons dauerte allerdings nur kurz, weil er 1974 stirbt. Seine damalige Frau Isabel übernimmt das Amt. Doch ein rasanter wirtschaftlicher Abstieg des Landes mündet 1976 in einen Militärputsch. Um den Widerstand in der Bevölkerung zu brechen, ließen die Militärs tausende linke Oppositionelle verschwinden.
Und auf dem Höhepunkt der Verfolgung, insgesamt gab es ja schätzungsweise 30.000 Desaparecidos, Verschwundene, von denen die meisten auch getötet wurden, haben Mütter von Verschwundenen, die ihre Kinder suchen, ja, die erstmal natürlich empört sind, was da passiert ist. Viele hatten die politischen Überzeugungen ihrer Kinder gar nicht geteilt, die eben Linke, Revolutionäre, wie auch immer waren, trafen sich im April 1977, also ein gutes Jahr nach dem Militärputsch, um sich selber aufzumachen. Sie haben den Menschenrechtsorganisationen, die gar nicht mehr ernsthaft waren, die ihre Interessen nicht vertreten konnten, haben sie wenig ernst genommen und haben gesagt, wir müssen uns selber auf die Suche machen. Und haben sich auf der Plaza de Mayo, das ist der Hauptplatz in Buenos Aires, vor dem Präsidentenpalast getroffen. Das waren 60 bis 70 Mütter, die gemeinsam für die Aufklärung, für das Wissen um ihre Kinder einstehen sollten. Sie haben dann ausgemacht, sie treffen sich einmal die Woche, donnerstags, immer um 3:30 in einer Bank. Und irgendwann kam ein Polizist und hat gesagt, wir leben im Ausnahmezustand. Sie dürfen hier keine Versammlung veranstalten, Sie müssen zumindest gehen. Und das führte dazu, dass die Mütter losgingen und dann immer um die Maiensäule, um das Symbol der bürgerlichen Revolution Argentiniens, herummarschierten, was sie bis heute tun. Also bis heute treffen sich jeden Donnerstag um 3:30 bis 4 Uhr die Mütter selber, die noch leben, Sympathisantinnen, andere Familienangehörige von Verschwundenen, Menschen aus dem Ausland, es kommt immer mal wieder auch ein internationales Fernseh- oder Radioteam dazu und man geht da dann eine halbe Stunde in einem sehr nachdenklichen Sinne, also sehr ruhig um diesen Platz. Und am Ende gibt es eine kleine Ansprache.
Todavía no sé dónde está mi hijo. Una persona buena. ¿Por qué tiene que faltar y no saber dónde los tenemos?
La juventud que estudió.
Der Punkt, warum die Martas dann aber so berühmt wurden, war neben der Suche nach ihren Kindern, dass sie während dieser harten Phase der Militärdiktatur, also 76 bis 79, die einzigen waren, die gegen diese Militärdiktatur öffentlich aufgetreten sind. Sie haben gegen den Besuch von Repräsentanten der US-Regierung protestiert. 1978 war ja die Fußballweltmeisterschaft in Argentinien. Dort hat die niederländische Nationalmannschaft sie besucht mit entsprechender Weltöffentlichkeit. Sie sind sozusagen zunehmend als Symbol des Widerstands gegen diese brutale Militärdiktatur wahrgenommen worden.
La conquista del Campeonato Mundial de Fútbol que hizo que la población se volcara en las calles con un solo grito de victoria, Argentina, y una sola bandera, la azul y blanca.
Aber wer waren nun diese Frauen, die so viel Mut aufgebracht haben, sich gegen ein mörderisches Regime zu stellen?
Das waren in der Regel Hausfrauen. Gerade Hebe de Bonafini hat das in einem sehr spannenden Interview auch mal gesagt. Sie war eine Hausfrau, die sich um ihre Familie gekümmert hat und die dann über das Verschwinden ihrer Kinder und über die Reaktion des Staates immens politisiert und radikalisiert hat. Aber natürlich, die Gründerin Asun Sena war selber politisch aktiv. Es gab auch politisch sicher aktive Mütter, aber die Mehrheit ist sicherlich die um die eigenen Kinder besorgte und dann im Prozess sich politisierende und dann später auch radikalisierende Mutter.
Einige wenige Madres wurden verschleppt und ermordet, darunter auch ihre erste Präsidentin Azucena. Allgemein wurden diese Hausfrauen und Mütter aber von der Diktatur zunächst kaum als Gefahr wahrgenommen. Als die Madres dann international bekannt wurden, konnte man sie nicht mehr einfach so verschwinden lassen. Ende der 70er, Anfang der 80er geriet die Diktatur aus verschiedenen Gründen in eine Legitimitätskrise.
Es gab eine Wirtschaftskrise, das Modell geriet ins Stocken, es gab allgemein eine Tendenz zur Redemokratisierung auch in den anderen Ländern. Und das führte dazu, dass dann Anfang der 80er Jahre, 81, 82, zunehmend sich auch andere Gruppen widerständig geäußert haben, protestiert haben. Die Militärdiktatur hat dann inzwischen unter dem dritten Präsidenten diesen berühmten Malvinenkrieg, hierzulande als Falklandkrieg gegen Thatcher Großbritannien geführt, ihn gnadenlos verloren, gnadenlos gelogen während dem Krieg. Und das hat dann wirklich zu einer starken Opposition geführt. Nur eine kleine Fußnote. Die Madres waren nicht per se gegen diesen Krieg. Die Madres hatten aber eine wichtige Funktion, die ideologische Seite des Krieges zu dechiffrieren. Also dass die Militärdiktatur, dass es ihr nicht darum geht, die Malvineninseln zu befreien, das hat eine breite Legitimität in Argentinien. In Frage gestellt wurde von den Madres und anderen, dass die Militärdiktatur hier ein ganz übles Spiel treibt, um nochmal die Legitimität zu erhöhen. Ab 1981 gab es dann im Spätfrühjahr die sogenannte Marcha de la Resistencia, der Widerstandsmarsch. Das war immer ein 24-stündiger Marsch, der dann wirklich das wichtigste Ereignis wurde, eigentlich bis Ende 2001, bis zu diesen Rebellionen, wo sich eben Widerständigkeit, wo sich verschiedene Gruppen dazu verhalten haben, was läuft schief gesellschaftlich. Nadie sabe responder, argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer. Die Militärdiktatur hat dann Ende 82 abgewirtschaftet. Raúl Alfonsín wurde Präsident der Bürgerradikalen, also ein nicht-peronistischer Präsident. Zum ersten Mal haben die Peronisten in ihrer Geschichte eine Wahl verloren. Unter anderem auch deshalb, weil viele peronistische Organisationen mit der Militärdiktatur zusammengearbeitet haben damals. Was neu war in Argentinien, Anfang der 80er Jahre, dass zum ersten Mal in der Geschichte Lateinamerikas überhaupt Militärdiktatoren der Prozess gemacht wurde. Obwohl, wie überall, die Diktatoren selber sich am Ende ihrer Herrschaft ein Amnestiegesetz erlassen haben. Unter Alfonsín ist dieses Amnestiegesetz zurückgenommen worden und die Militärdiktatoren sind vor Gericht gekommen. Und es sind auch viele verurteilt worden.
Almirante Emilio Eduardo Massera. De lo que se ha oído, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos. 83 homicidios calificados. 523 privaciones ilegales de la libertad calificada. 267 aplicaciones de tormento. 102 robos agravados. 201 falsedades ideológicas de documento. 4 usurpaciones. 23 reducciones a servidumbre. 1 extorsión. 2 secuestros extorsivos. 1 supresión de documento. 11 sustracciones de menores. 7 tormentos seguidos de muerte.
Prisión perpetua.
Und dann gab es diesen berühmten Bericht der CONADEP, einer Kommission zur Aufklärung des Verschwindenlassens. Ein Bericht Nunca Más, nie wieder, der auch ins Deutsche übersetzt wird, der allerdings auch damals schon von den Maras kritisiert wurde, weil er nur, in Anführungszeichen, die Mechanismen des Verschwindenlassens, die Mechanismen der Konzentrationslager, die auch übrigens sehr preußisch-europäisch geprägt waren, der Bericht hat aber nicht die Militärs selber benannt. Das war die Kritik der Maras sehr früh an der Aufarbeitung der Geschichte. Und dann gab es wirklich Mitte der 80er Jahre einen wichtigen Bruch und da haben die Maras dann auch eine wichtige Rolle gespielt, als nämlich noch unter Alfonsin 2 wichtige Gesetze erlassen wurden. Das eine Gesetz, Obediencia Debida, also erzwungener Gehorsam, hat den unteren und mittleren Militärs per Gesetz zugeschrieben, ihr habt ja nur gehorchen müssen, ihr seid entlastet von euren Menschenrechtsverletzungen. Und dann kurz darauf das sogenannte Gesetz Punto Final, das Schlusspunktgesetz, das dann den meisten Menschenrechtsverletzungen mit ganz wenigen Ausnahmen, also das beendet hat. Und die Menschenrechtsverletzungen waren nicht mehr Angelegenheit staatlicher Verfolgung.
Die Alfonsin-Regierung bot den Madres zwar an, ihre Kinder begraben zu können, mit dem Punto Final-Gesetz wurde es aber unmöglich, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Die Madres reagierten auf diese Art der Vergangenheitsbewältigung durch den Staat unterschiedlich.
Dann haben sich die Madres an einer sehr wichtigen Frage in dem Umgang mit der Alfonsin-Regierung, die 83 bis 89 an der Macht war, gespalten. Ich glaube, an einer sehr wichtigen Frage. Alfonsin hat gesagt, ihr Mütter werdet entschädigt für eure ermordeten Kinder. Aber eine wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass wir wissen, wer eure ermordeten Kinder waren. Und viele Mütter wollten das auch selber wissen. Das ist das Thema der Ausgrabung. Also soll man die Toten identifizieren, um dann auch die Mütter zu entschädigen und damit auch die Mütter wissen, das ist auch ein wichtiger Aspekt natürlich von Trauerarbeit, zu wissen, die eigenen Kinder sind ermordet worden. Das war eine Linie der Madres, das nennt man heute die sogenannte Linea Fundadora, die Linie der Gründerinnen. Und eine andere Linie, Hebe de Bonafini, hat sich dem verweigert. Sie hat gesagt, wir arbeiten mit diesem Staat, der eine unvollständigere Demokratisierung einleitet, der nicht die Täter verfolgt, der gerade das Schlusspunktgesetz erlassen hat, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Wir wollen, dass die Täter verurteilt werden. Wir sind gegen das Vergessen und wir sind gegen ein Ausgraben der Toten und wir sind gegen Entschädigung. Das hat sich verdichtet in einem sehr paradoxen Motto, das hinter dieser Linie steht, nämlich Aparición con vida. Also die Verschwundenen sollen lebend wieder erscheinen. Obwohl natürlich alle wussten, dass die Verschwundenen tot sind, aber man hat so versucht, dem Staat gegenüber eine Position zu beziehen. Wir akzeptieren das nur, wenn die Täter dafür verurteilt werden, dass unsere Kinder tot sind. Das gab jetzt innerhalb der Madres eine durchaus schmerzhafte Spaltung Mitte der 80er Jahre. Wenn wir heute über die Madres reden, über den Madres de Plaza de Mayo, dann reden wir sehr stark über diese zweite Linie. Die nennen sich Asociación Madres de Plaza de Mayo, also Hebe de Bonafini, die weltweit bekannt sind, die viele Menschenrechtspreise bekommen haben, die in Porto Alegre, bei den Zapatistas, auf dem Europäischen Sozialforum und so weiter präsent sind.
Dieser zweite, radikalere Zweig der Madres beginnt auch in der allgemeinen Antiglobalisierungsdebatte eine Rolle zu spielen.
Die Madres haben dann eine ganz entscheidende Rolle gespielt in den 90er Jahren, als Carlos Menem, ein Peronist, der 1989 mit einem linkspopulistischen Diskurs gewählt wurde und sofort mit Regierungsübernahme sich als sozusagen neoliberaler, mafiöser, korrupter Präsident entpuppt hat. Und da haben die Madres, ich sage mal auf dem Höhepunkt des Neoliberalismus, auf dem Höhepunkt der Alternativlosigkeit, Man muss vielleicht auch nochmal in Klammern dazu sagen, in Argentinien gab es zu Ende der Regierungszeit von Alfonsin eine Hyperinflation. Hyperinflation heißt, am Abend ist dein Geld weniger wert als am Morgen. Und in dieser Konstellation hat das neoliberale Modell, das Modell, was auf Preisstabilität ausgerichtet war, eine sehr hohe Legitimität gehabt in der argentinischen Bevölkerung. Es gab am Anfang wenig Kritik an diesem neoliberalen Modell und Menem hat das durchgezogen. Über Privatisierung, zunehmende Auslandsverschuldung, eine Schwächung der Gewerkschaften. Als Peronist war ihm das viel einfacher, weil ja die Gewerkschaften peronistisch waren. Unter Alfonsin haben die Gewerkschaften permanent Generalstreiks gemacht. Unter Menem haben sich das überhaupt nicht getraut. Und in dieser Phase, also ab 89, spielen die Madres, ich denke, neben dem, was wir vorhin besprochen haben, also die Redemokratisierung, dass dann bei dieser brutalen Durchsetzung des neoliberalen Modells die Madres die ersten wieder sind, die dieses Modell kritisieren. Und da gab es noch keine Zapatistas, da gab es noch keine globalisierungskritische Bewegung und sie waren die, die ganz früh dagegen gehalten haben. Argentina, Argentina, ¿qué pasó en Argentina? Es la casa desaparecida. Ich denke, dass die Madres, sie waren immer radikal menschenrechtlich, dass Menschenrechte nicht nur ein ethischer Appell sind, sondern dass Menschenrechte ganz zentral mit gesellschaftlicher Verfasstheit zusammenhängen, mit kapitalistischer, bürgerlicher Vergesellschaftung und dass sie sozusagen immer das große Ganze in den Blick genommen haben, aber dafür mit ihrer Person standen. Das ist, glaube ich, macht ihre Attraktivität aus und ich kenne viele junge Argentinas und Argentinos, die stark über die Madres politisiert wurden. Die Madres waren gerade zu dieser Hochzeit des Menemismus der Kristallisationskern auch eines rebellischen Bewusstseins und einer rebellischen Jugend, die natürlich, die kann man nicht vergleichen mit den 70er Jahren. Ja, und da ist wirklich auch eine Generation ausgelöscht worden. Das ist wie mit dem Faschismus in Deutschland oder Österreich. Aber sie haben da was hochgehalten und waren attraktiv und integer für eine neue Generation. Die Mütter haben eine immens wichtige Rolle gespielt. 1996, 20 Jahre Militärdiktatur, also 20 Jahre Putsch, als über 100.000 Leute auf der Plaza de Mayo an einem Konzert waren, an einer Manifestation, die ganz zentral von den Madres organisiert wurden. Die Madres selber haben seit einigen Jahren ein Haus in Buenos Aires, sind finanziell ganz gut ausgestattet, haben eine Universität gegründet Mitte der 90er Jahre, Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Das ist wie eine Art radikale Volkshochschule. Also es ist nicht eine feste Institution, wo man jetzt unbedingt ein Diplom erwirbt, sondern man geht abends hin mit Kursen zu Menschenrechten, zu Geschichte Argentiniens, zu politischer Ökonomie, vielleicht auch inzwischen zur Globalisierung.
Die Madres sind bis heute die Gruppe, um die sich Widerstand formiert. Sie sind für politisch Linke in Argentinien von zentraler Bedeutung, aber es gibt auch Kritik. Vor allem an Hebe de Bonafini vom radikaleren Flügel.
Also sie führt sehr schnell den Begriff des Faschismus im Mund und sozusagen ist sehr verbal radikal. Die liberalen Verhältnisse und die Militärdiktatur selber auch oft in Einsatz. Oder Menem ist dann ein Faschist und ich glaube, man muss das schon auch genau unterscheiden. Also bei aller Brutalität des neoliberalen Modells und bei aller, dass da Menschen sterben, dass es wirklich ein mörderisches Modell ist, ist es schon ein Unterschied, ob man als Linke dagegen kämpfen kann oder ob man dagegen eben nicht kämpfen kann, weil man ermordet wird. Ich glaube, die Hebe denkt zu sehr in so Dichotomien und denkt zu wenig in einem Prozess, wo sie auch selber produktiv beteiligt sind als Öffnung. Und ich glaube, dass die Madres dann, als sie wieder marginalisiert wurden unter Menem, dass sie da so ein bisschen der Frust packt und dann auch keine großen Unterscheidungen mehr macht. Und es kommt immer gut an, international, ja, oder auch national. Also Hut ab vor diesem Mut, ja, und vor dieser Kampfeskraft. Und manchmal muss man aber schon sagen, was bringt das auch? Es ist ein rebellisches Bewusstsein, es ist eine Form der Politisierung, aber wenn man ein bisschen weiter denkt und ein bisschen weiter auch ist in der eigenen Politisierung, stört einen einfach das Schwarz-Weiß. Und die Hebe ist persönlich sehr hart, weil sie sagt, also sozusagen, du bist auf meiner Seite oder nicht auf meiner Seite. Sie ist sozusagen sehr madre, also sehr mama, sehr autoritär, sehr bestimmt in ihrem Auftreten. Und es ist für manche Leute, die auch einen anderen Politikstil wollen, auch ihr ein Problem.
Trotzdem sind die Madres und auch die Großmütter der Plaza de Mayo, die Abuelas, ein Kristallisationspunkt widerständischen Denkens. Das zeigt sich auch daran, dass ihre Arbeit von den Kindern, den Hijos, aufgenommen wurde und fortgesetzt wird.
Und dann gibt es eine ganz wichtige Entwicklung, die hat jetzt nur indirekt was mit dem Madres zu tun, aber sie hat, würde ich sagen, doch was mit ihm zu tun. Dass sich nämlich Ende der 90er Jahre die dann inzwischen älter gewordenen Kinder der Verschwundenen, also die entweder Kleinkinder waren, als ihre Eltern verschwunden waren, oder dass ihre schwangeren Eltern verschwunden waren, sie noch geboren wurden, teilweise auch von Militärs adoptiert wurden und das irgendwie spitz bekamen und dann politisierten. Die nennt sich Hijos. Hijos ist als Wort die Kinder. Und das ist ein sehr spannender Prozess, weil diese Generation das Erbe der Madres übernimmt, indem sie versuchen, die Militärdiktatoren heute öffentlich zu delegitimieren. Also die Aktionsform der Hijos sind die sogenannten Escraches, kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Sie gehen in einen Stadtteil, wo sie wissen, dort lebt ein Militärdiktator, der mit dem Punto Final-Gesetz amnestiert wurde, Mitte der 80er Jahre. Dann klären sie über Flugblätter die Anwohner des Militärs über dessen Taten, über dessen Geschichte auf und machen dann in einem bestimmten Tag, rufen auch die Anwohner dazu auf, eine sogenannte Escrache, indem sie an das Haus oder wenn es abgeschirmt ist, vor das Haus, dass sie das besprühen, indem sie Theater machen, indem sie Aufklärungsarbeit machen, indem sie Öffentlichkeit schaffen. Und die Hijos spielen heute eine ganz wichtige Rolle als Kristallisationspunkt für junge Leute. Also die Hijos sind nicht nur mehr die Kinder der Verschwundenen, sondern sind eine Organisation, wo auch andere dazukommen, die sagen, wir dürfen die Militärdiktatur nicht vergessen.
Den Hijos geht es aber nicht nur um die Bewältigung der argentinischen Diktatur. Sie wenden sich auch gegen den Neoliberalismus.
Freunde von mir vom Colectivo Situaciones haben die Aufstände im Dezember 2001 als Ende der Postdiktaturphase bezeichnet. Dass nämlich erst mit den Aufständen im Dezember 2001 deutlich wurde, dass man sich aus dem Schatten, aus der Angst des Wiederkommens der Militärdiktatur, dass man froh sein muss, dass man überhaupt demokratische Verhältnisse hat und dass alles überschüssige, alles radikalere, rebellischere Bewusstsein ja lieber sozusagen an den Rand gehalten wird, weil man ja froh ist, dass man überhaupt diese liberal-demokratischen Verhältnisse hat, dass das ans Ende kam. Dass also diese Phase 1983 bis 2001 gekennzeichnet war als Postdiktatur und dass heute mit den Aufständen im Jahr 2001, in dem der Bezugspunkt ja das neoliberale Modell ist, und nicht die Militärdiktatur, dass heute überhaupt wieder der Raum geöffnet wird für, ich sag mal, ein radikaleres Bewusstsein und auch eine radikalere Gesellschaftsveränderung in Argentinien. Und da spielen die Hijos meines Erachtens eine ganz wichtige Rolle, weil sie als neue Generation, eben nicht als Madres, die wichtig sind, aber die natürlich auch biologisch an ihre Grenzen kommen, in denen sie sterben. Und da spielen die Hijos eine ganz wichtige Rolle in der Verbindung Militärdiktatur, Kritik am neoliberalen Modell und dem öffnen gesellschaftlichen Alltag.
Auch den Madres geht es nicht nur um ihre persönliche Geschichte in der Militärdiktatur, sie wollen Gesellschaft mitgestalten und das bedeutet für sie, auch zu den gegenwärtigen politischen Entwicklungen Stellung zu beziehen.
Sie stehen, glaube ich, nicht für eine positive Revolution. Das sind eher die Zapatistas. Sie stehen für das Ya-Basta. So wie es ist, so wollen wir es nicht. Es reicht. Ya-Basta. Wir wollen keine Militärdiktatur, wir wollen keine restringierte Demokratie in der Redemokratisierung. Wir wollen kein Neoliberalismus, wir wollen eine andere Gesellschaft. Oder was ich immer an ihnen attraktiv fand, dass sie jetzt nicht versucht haben, positiv irgendein Revolutionsmodell auszuformulieren, sondern dass sie als kleine, integre Gruppe sehr radikal für eine Ablehnung des Bestehenden standen und dass sie sich nie angemaßt haben, als 60-, 70-, 80-Jährige jetzt die andere Gesellschaft zu denken und auch zu verwirklichen, sondern da haben sie immer gesagt, die Zukunft seid ihr Jungen. Sie haben immer gesagt, aber so wie sie ist, kann sie nicht aussehen. Sie schafft Hunger, sie schafft Misere, sie schafft Tod, sie schafft unsolidarische Verhältnisse, sie spaltet uns, sie ist immer nur mit den Eliten. Und dann sagen sie, so, und jetzt müssen wir das weitergeben. Die andere Gesellschaft müssen viele schaffen.
Bienvenidos a la casa de todos, a la casa desaparecida. Bienvenidos a aparecer en este mundo, Argentina la desaparecida.
Und wie schätzt Ulrich Brandt die zukünftige Rolle der Madres de Plaza de Mayo ein?
Die Madres selber werden sich, glaube ich, nicht mehr groß ändern. Oder vor allem jetzt die Gruppe im Hebel. Und ich finde es auch nicht besonders schlimm, weil sozusagen mit dieser immensen Ausweitung der Gruppen, der Kämpfe, der Perspektiven ist das ja auch kein großes Problem. Und ich finde es auch weiterhin sympathisch, sozusagen nach einer radikalen Kritik zu suchen. Ich glaube, dass die Hijos zukünftig eine ganz wichtige Rolle spielen werden. Und dass die Madres auf internationaler Ebene wahnsinnig wichtig sind. Ich sage nur eine Anekdote. Wir hatten in Porto Alegre beim Weltsozialforum dieses Jahr einen Workshop angeboten mit Leuten aus Mexiko und ein Kollege von mir, Wie kann man das Verhältnis von Parteien, NGOs, sozialen Bewegungen genauer fassen? Und mit einmal kamen zwei Madras rein. Und durch den Raum ging ein Raunen, ein Ruck, also als wenn wir geadelt sind als Arbeitsgruppe, dass da jetzt zwei Madras reinkommen, die sich dann auch sofort zu Wort gemeldet haben. Im Gegenteil, einer der Mitveranstalter hat ihnen sofort das Wort gegeben. Also es war sozusagen eine tiefe Verneigung vor den Madras und diese Bedeutung ist auch nicht zu unterschätzen. Also sozusagen auf so einer, was macht Kämpfe wichtig? Und Kämpfe werden ja auch auf einer symbolischen Ebene wichtig, dass da eben Mütter mit weißen Kopftüchern sind, die in den beschissensten Zeiten sozusagen mit ihrem Leben, mit ihrem Körper, mit ihrem Willen dafür einstehen, dass es nicht noch schlimmer wird. Das, dafür stehen sie und dafür muss man sie auch anerkennen. Dafür achte ich sie auch sehr, dafür mag ich sie auch sehr. Ich bin auch von ihrer Fantasie, von ihrem Wunsch, was zu machen, aber auch mit diesem Wunsch, wir sind die Madras, wir bleiben Subjekt. Ja, und wir müssen uns da jetzt nicht einen jungen Generalstab schaffen mit jungen Leuten, die aktiv sind. Wir bleiben das Hauptsubjekt. Und wir machen das und wir werden älter, wir haben unseren Rhythmus, wir sind froh, wenn wir Hilfe haben von jungen Leuten, aber wir sind die Madras.
Wer etwas zu den gegenwärtigen Umbrüchen seit Dezember 2001 in Argentinien erfahren will, dem sei das Buch Que se vayan todos, Krise und Widerstand in Argentinien vom Colectivo Situaciones empfohlen. Erschienen bei Asociación A in Berlin, herausgegeben von Ulrich Brandt. Die Gegensprechanlage gibt es wieder nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr. Informationen zur Sendung sind unter gegensprechanlage@blackbox.net erhältlich. Wolfgang Meisinger und Billy Reidel bedanken sich fürs Zuhören, entschuldigen sich für die etwas außerirdische Tonqualität und wünschen noch einen schönen Abend.